Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
Mein Name ist 2 von 2.
Sekundäres Attribut von fantastischewissenschaftlichkeit.de.
Ziemlich gut.
Ich glaube, den Witz hast du selber schon mal gemacht.
Ja, kommt mir bekannt vor.
Wir sind in Staffel 6 in der zweiten Folge.
Folge 119 insgesamt, da kann man schon mal einen Joke zweimal gemacht haben.
Die Folge heißt Überlebensinstinkt.
Auf Englisch heißt es Survival Instinct, also 1:1 Übersetzung. Mein alternativer Vorschlag wäre, die Folge Deep von Noins zu nennen.
Oh, I love it.
Als eine, vielleicht so eine kleine Sitcom-Geschichte über so.
Du sagst ja immer, wenn einem die Geschichten ausgehen, muss man anfangen, über die Familien zu erzählen.
Ganz
und genau das kriegen wir jetzt. Sogar schon die zweite Familie von Seven sozusagen, die wir zu sehen bekommen. Mindestens.
Es geht.
Am Anfang kriegen wir einen schönen, schönen Planeten zu sehen, oder?
Sehr waldig, ne? Das ist so eine Art Endor. Und ich habe schon erwartet, dass da ein paar kleine Ewoks rumhüpfen. Aber
von unten schon, von oben, als wir so diese gemalte Ansicht bekommen, fand ich, sah es anders aus, wie so eine Seenplatte oder so mit ein paar Felsformationen dazwischen. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber dann, als wir dort sind, sieht es dann doch nach so einem sumpfigen Regenwald oder sowas aus.
Nach dem sumpfigen Regenwald von Star Trek sozusagen.
Genau. Und wer ist da? Da sind eine Handvoll Borg-Drohnen, die mit ihrer kleinen Sphäre dort abgestürzt sind.
Und es sind die.
War das so eine Art Borg-Shuttle eigentlich, mit dem die da unterwegs waren?
Ich glaube schon, es sind so Erkundungsschiffe, diese Sphären, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Aber wer kann schon die Borg ganz verstehen? Nicht mal sie selbst. Ja, und es sind die von Neuns, das ist nämlich Sevens kleines Kollektiv, also ihre
Unimatrix.
Danke, das ist ihre Unimatrix. Ne? Es kommen
so nennt man es.
Nachher noch so ein paar Begriffe mit Triade und so weiter. Mal sehen, ob wir die ganz aufgedröselt bekommen. Mhm. Die sind jetzt abgestürzt und lass uns das gleich mal vielleicht hier abfrühstücken, weil wir kriegen das später noch in Flashbacks präsentiert, was da passiert, bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Und ihnen ist sozusagen der Router kaputt gegangen oder ihre kleinen Antennen. Und sie müssen.
Das heißt, die Verbindung zum Kollektiv wurde getrennt.
Nicht nur die, sondern auch untereinander. Und sie müssen jetzt Sprache benutzen, um miteinander zu kommunizieren. Und sie stellen sich dabei ein bisschen blöd an. Es ist seltsam, dass das Fallback ist bei den Borg. Also normalerweise sind sie anscheinend sehr, sehr darauf ausgelegt, eben quasi telepathisch zu kommunizieren oder sowas. Und plötzlich müssen die, naja, zum Glück hatten die dann noch einen Universaltranslator dabei, ne, und konnten sich dann so unterhalten.
Das stimmt. Eigentlich könnte man erwarten, dass im Notfall dann halt so eine kleine LAN-Verbindung zwischen denen entsteht, oder sowas.
Och, oder sie müssen dann ein Kabel zwischen, sich an den Händen halten.
Ist aber alles nicht drin und sie müssen wie normale Menschen auch sich zusammen um ein Lagerfeuer setzen und Geschichten erzählen.
Genau, und Barbecue machen vor allem.
Ja.
Weil Borg Borg, fast schon Ex-Borg, aber immer noch Borg, essen lieber halt schön knuspriges Fleisch, als jetzt ganz rohes Fleisch zu essen. Oder irgendwelche Wurzeln oder Pflanzen.
Oder Würmer.
Würmer,
oder so.
Ganz genau, ja.
Niemals würden die sowas in den Mund nehmen.
Das liegt natürlich daran, dass die langsam ihre Kollektivität abschütteln. Also sie erwachen sozusagen aus ihrem, wie aus dem Borgschlaf, könnte man sagen. Ne? Also schrittweise merken sie, oh Scheiße, wo ist mein Arm?
Oh Gott, schrecklich,
das war
oder?
Ziemlich schrecklich, ja.
I want my hand back, sagt der eine.
Ja, ganz genau. Und es ist ganz interessant, weil wir das sonst so selten bekommen haben, dass, also da ist halt so typischer Body-Horror dabei, ne? Also Leute merken, oh Mann, ich habe diese Implantate und ich kann die jetzt ja auch nicht schnell rausreißen und sowas, ne?
Ja.
Und auf der anderen Seite merken die zum Beispiel auch so, vielleicht ist das falsch, diese Drohnenleiche hier zu benutzen, zu zerfleddern. Ne? Also ihre Moralvorstellungen kommen wieder zurück, ihre Namen kommen wieder zurück.
Genau, das war quasi schon so ein religiöser Brauch, der dem wieder in den Sinn gekommen ist. Ne? Er meinte, man muss aber die Toten so und so bestatten. Er hat sich also an seine Religion zurückerinnert, die Namen kommen wieder raus, die Berufe der Eltern, die eigenen Berufe, die Partner, ja. Partnerinnen und so weiter.
Ja. Ja, das war auch super traurig gleichzeitig. Mhm. Also das, was wir letztes Mal, also mit Picard, als er assimiliert wurde, das war schon schrecklich, aber es war noch nicht so ganz traurig. Ich glaube, wie traurig das Ganze ist, ist mir erst mit den Folgen mit Sevens Familie bewusst geworden. Also, dass die Eltern assimiliert werden und so. Furchtbar, ganz schrecklich. Mhm. Und hier ist das schon sehr effektiv.
Ja, also genau. Und alle erinnern sich sozusagen außer Seven, die im Prinzip die Chefin dieser Gruppe ist, sowas ähnliches. Aber sie ist eben die Einzige, die als Kind assimiliert wurde und einfach nicht so viele Erinnerungen hat von vorher und auch wahrscheinlich schon am längsten im Kollektiv ist, so scheint es. Und was mit ihr passiert, ist eher so eine Art Panik. Ne? Sie ist super nervös. Sie weiß irgendwie nicht, wie sie damit umgehen soll, was mit den anderen passiert. Und sie scheint einfach ganz, ganz große Angst
Richtig.
Zu entwickeln. Ja.
Und gleichzeitig will sie natürlich auch die Ordnung aufrechterhalten und mit allen Mitteln, wie es scheint. Also ich habe das später nicht so ganz verstanden. Eine von den Drohnen liegt rum an einem Baum und stirbt fast und Seven sticht ihn quasi ab, oder? Weil er ist ja eine defekte Drohne. Es war mir nicht ganz klar, was da passiert
ist. Ich glaube,
ist.
Ich dachte, er ist von selbst gestorben. Ah, ja. Also später wird Seven dann dazu sagen, das war irgendwie so ein Schlüsselmoment für sie, der so diese Panik ausgelöst hat.
Ja.
Weiß ich nicht genau, ob da impliziert war, dass sie ihm den Todesstoß versetzt oder so.
Ich habe es
nicht gesehen, da im dunklen Sumpf.
Ja, ja, es war sehr dunkel in diesem Sumpf. ich habe die auch vielleicht verwechselt. Auf jeden Fall den Teil, ein Drittel dieser Unimatrix von Seven, dieses Trio sehen wir dann auch gleich noch nicht mehr im Kostüm, nicht mehr assimiliert.
Im anderen Kostüm.
Im anderen Kostüm. Es sind zwei Männer und eine Frau und es ist so ein langer Typ, die Frau ist Bajoranerin und Angehörige der Sternenflotte, ne? Und der dritte Typ ist so ein bisschen ängstlicher und sieht ein bisschen aus wie Patton Oswalt oder sowas. Alles so Charakterdarsteller.
Wer ist das?
Patton Oswalt, Comedian.
Okay. Ja.
Hat die Borg bei Rick and Morty gespielt übrigens.
Okay, genau. Und wo kriegen wir sie zu sehen? An Bord der Voyager in einer wunderbaren Szene, denn die Voyager ist angedockt an einem Vergnügungspark. Nee, in einem Außenposten, wo sich ganz, ganz viele Leute aus verschiedenen Kulturen treffen. Und die Voyager lädt die alle zu sich an Bord ein. Also es wimmelt wirklich von Leuten, es ist so voll, die Gänge sind voll, man kann sich kaum durchquetschen, vor allem, wenn man was dabei hat, wie sind Chakotay. Also es geht auch darum, Sachen auszutauschen und so weiter. Und Chakotay hat anscheinend was ersteigert oder so, was für mich aussah, wie wenn jemand versucht, so einen komplizierten Klappstuhl aufzubauen oder so und das nicht schafft. Und der läuft damit durch die Gänge, bleibt überall hängen. Dann schafft er es, in Janeways Quartier zu gelangen. Oder in ihren Arbeitsraum, nee, in ihr Quartier, denke ich. Und, und bei ihr ist alles voll von so einer riesen Tomatenpflanze und Gebüschen und so. Das ist großartig. Ja, ist richtig was los.
Einer der besten Jokes, weil Chakotay hat dieses lächerliche Ding gekauft, ne? Und die Kamera schwenkt einfach und Janeway hat nur viel dümmeres Ding gekauft. Ja, Klappstuhl ist ein guter Vergleich. Ich dachte eigentlich, es ist eine Mischung aus so einem Bruce Lee Trainingsgerät, ne, was dir so Ohrfeigen verpasst und den du musst so dann ausweichen. Irgendwoher kommt mir das bekannt vor, aus Monkey Island oder sowas. Es ist ein großartiges, beknacktes Gerät. Und es sieht auch ein bisschen aus, wie wenn Daniel Düsentrieb ein Gerät baut, was ihm Frühstück macht oder sowas. Es hat natürlich es hat Hände. Und es ist auch schön, dass das nicht nur kultureller Austausch ist, ne, sondern die waren einfach shoppen und haben diesen Müll gekauft im Antiquariat auf dieser Raumstation. Dann kommt Spaßbremse Tuvok rein. Und er beschwert sich, weil, oh Mann, die vielen Gäste, die klauen hier wie die Raben. Gleichzeitig hat er, also Spaßbremse Tuvok weiß schon auch, wie er Spaß haben kann. Ne? Er macht so einen dramatischen Reveal. Oh nein, das war erst die erste Seite meines Berichts. Hier kommt die zweite. Und dann kurz später, das war erst die zweite. Es gibt noch eine dritte Seite.
Ja, und am Ende verabschiedet er sich mit den Worten, I am pleased that you are pleased, aber ohne zuzugeben, dass es ihm auch ein bisschen gefällt, dass ein bisschen was los ist.
Kann das schon alles sehr, sehr diplomatisch, also für sich formulieren, naja, will niemals zugeben, dass eigentlich ist es immer ein Umschiffen von Emotionen. Ja, dann sehen wir noch jemanden, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Naomi ist noch am Leben.
Endlich.
Und sie holt Seven zu ihrer Verabredung ab. Sie haben sich zum Essen verabredet. Sie müssen durch diese extrem dicht gedrängten Gänge der Voyager laufen. Es gibt noch eine schöne Szene, wo Seven sagt so, macht mir Platz.
Super, ja.
Und dann sitzen sie in der Kantine und Naomi macht so dieses Ding, wo sie diese fremden Spezies identifiziert, aber sie macht es nach Nummer. Und das fand ich eine sehr schöne Szene, weil Seven sagt, nee, das machen wir nicht. Das können Leute falsch verstehen. weil es ist schon... Was sie macht, ist eigentlich schon ziemlich schrecklich. Ne? Sie referenziert, also es hat so komische Anklänge an Massenmord und Nummern und so. Gleichzeitig ist es halt so ihre Beziehung zu Seven. Also komplizierte Zukunft, kann man sagen.
Ja, und sie ist halt so dieser, wie wir schon gesehen haben, so ein Nerd einfach auch, ne, die sich fasziniert für Wissenschaft und Informationen und so. Und ich kann mir halt richtig gut vorstellen, dass sie halt eine Datenbank gefunden hat irgendwie, wo auch die Borg-Nummern dabei sind. Und ihr kam das halt bekannt vor, weil Seven das manchmal sagt. Seven sagt das ja selber oft, wenn sie eine neue Spezies finden.
Ja.
Ich kann mir so richtig vorstellen, wie es nicht dann halt so schrecklich ist, dafür irgendwie so kindlich begeistert, diese Nummern auswendig zu lernen, ne? Wie so Sammelkarten oder so. Also man hat ja nicht so viel auf der Voyager, dann spielt man halt das Borg-Quartett.
Ja, genau. Und Flodder hat sie wahrscheinlich schon zweimal durchgespielt. Und wie es auf so einer Station üblich ist, welche Charakterklasse begegnen wir uns da? Der Händler. Der Händler ist einer von den Borg. An dieser Stelle hatte ich das, glaube ich, noch nicht kapiert, dass das die gleiche Figur ist. Nee. Das wird erst später klar.
Aber auch Seven erkennt ihn nicht, ne? Im ersten Moment.
Stimmt, richtig. Ja.
Und er hat so einen geheimen Koffer dabei und sagt so, pst, ich habe hier was dich interessieren könnte. Und dann sind da halt so, Implantate drin, ne? Relays.
Ja, es sind diese...
Das ist eigentlich ein Relay.
Ein Relais ist eigentlich ein Schalterchen, was Funktionen weiterträgt, so im grobsten Sinn. Es sind im Prinzip diese Antennchen, die kaputt gegangen sind beim Absturz, die er jetzt... Seven mitbringt oder nicht. Es sind auch Speichermodule. Also es ist auf jeden Fall halt irgendein Borg-Schaltteil. Seven sagt so, oh ja, ich will's haben. Egal wie hoch der Preis ist, Janeway bezahlt. Her damit.
irgendwie, wenn das ein echter Händler gewesen wäre, hätte er jetzt jeden Preis verlangen können. Ja,
das, und ganz es hätte noch mehr gesteigert werden können, wenn der Händler sagt so, ich will dafür 600 egal, ich bezahle jeden Preis.
Genau. Und dann gibt es noch eine besonders nette Szene. Also es ist ja, wenn dann weggeht und nur noch Naomi und der Händler sind da und Naomi strahlt ihn so an. Und wie heißt du? Diesen finsteren, verstörenden Händler da mit Borgteilen. Ja. Sehr, sehr nett.
Ja, leider bekommen wir nicht im Epilog so eine Szene, wo Janeway auf eine Rechnung, auf die Rechnungsdatenbank der Voyager
kommt. Das ist fantastisch. Dann, Moment, wer hat hier was für eine Million Dilithiumkristalle gekauft?
Genau, Schnitt nach außen. Seven! Stattdessen war das natürlich ein Trick, weil nichts gibt's umsonst. Und dieser Typ plant im Prinzip einen Hack und er hat diese Borg-Teile platziert. Er hat sie Seven unter die Nase gehoben, weil er wusste, dass sie die ganz unbedingt haben will. Und er kommuniziert dann telepathisch mit seinem Team und sagt so, Schritt 2 ist fertig. Und
ja, telepathisch heißt das, in meinen Notizen steht, er kommuniziert psychologisch mit den anderen.
Richtig, ja. Mit Körpersprache. Sie müssen aber einen Konsens herstellen, also irgendwie in der Doodle-Liste abhaken, ja, Schritt 2 ist fertig.
Stimmt, ja, und wir haben das schon, das erinnert dann zurück an eine Szene, die wir in der im Planeten-Sumpf-Szenario hatten, weil als Seven da versucht, die Ordnung wiederherzustellen, nachdem die anderen wieder ihre Individualität erlangen, greift sie so durch und sagt, nein, wir machen jetzt das, das und das und dann hört man so von allen dreien agreed, genau. Und genau das gleiche machen die jetzt zu dritt hier auch.
Ja. B'Elanna hilft dann Seven, dieses Ding zu untersuchen, weil das kann sich natürlich nicht ganz einfach anschließen.
Also B'Elanna hilft dann Seven zu untersuchen, was da passiert ist, denn was Seven vor allem beunruhigt ist, dass als sie diese Relays an sich genommen hat, sie plötzlich so Bilder und Stimmen gesehen hat. Und die Vermutung, dass da irgendwas nicht stimmt, liegt ja ziemlich nahe, ne, weil wir schon so ähnliche Sachen erlebt haben, als zum Beispiel so, als sie in der Nähe von diesem Schiff von in dem Schiffchen von Sevens Eltern waren oder wenn die Borg versucht haben, ihr irgendwelche Messages zu senden und so weiter. Und sie vermutet jetzt auch, dass da vielleicht in diesen Relays irgend so ein Sender oder sowas drin ist, der das ausgelöst hat, denn sie hatte sozusagen ein Flashback an den Planeten, an diesen Sumpfplaneten.
Richtig.
Aber B'Elanna ist der Meinung, dass, also da sie auch nichts finden kann, dass Seven vielleicht daran denken sollte, ob das nicht einfach ihre Emotionen sind, die damit verbunden sind. Was auch nicht unplausibel ist.
Ja. Ja. Und dann ist es aber auch noch so ein B'Elanna gegen Seven Emotionalitätsding. Also erforsche deine Gefühle, Seven, im Prinzip. Aber es ist natürlich doch ein trojanisches Pferd und das Team fängt dann an zu hacken. Also die aktivieren erst die Alarmanlage aber tatsächlich müssen sie auch Seven physisch verletzen, ne, mit Assimilationsröhrchen. Und übrigens, das Ziel von diesen Leuten ist es, wieder ihre Individualität zu erreichen. Also diese telepathische Kommunikation, lernen wir später, ist nicht nur optional, sondern die haben das ständig. Und für die ist, die haben so ein kleines Kollektiv, aus dem sie nicht rauskommen. Und das größte Problem scheint eigentlich zu sein, dass das für die wie Tinnitus ist. Also die können diese Stimmen von den anderen nicht abschalten. Klingt ziemlich schrecklich. Bei dem
Und das ist dann diese Triade, weil die zu dritt verbunden sind.
Und aber bei diesem Versuch, Seven zu hacken, werden sie eben von Tuvok gestellt. Also der kommt mit einem Sicherheitsteam rein, ballert alle um. Sie wachen in der Krankenstation auf, werden von Janeway verhört und da kriegen wir diese ganze Backstory raus. Und was ganz cool ist, dass sie wie Tick, Trick und Track reden, also sie beenden gegenseitig ihre
Sätze? Sandwiches. Mist, so eine Chance verpasst.
Nächstes Mal.
Und ich finde auch schön, dass Seven sie dann alle jetzt wiedererkennt, ne, und sagt, ah, das ist 2 of 9, 3 of 9, 4 of 9. Ne? Also das ist schön, weil 7 of 9 ist für uns natürlich schon total der Eigenname geworden.
Genau.
Ne? Das ist halt wie ein Vor- und Nachname. So.
Ja.
Aber jetzt, wo man eben die anderen Dazugehörigen sieht, wird einem nochmal klar, was das eigentlich bedeutet,
ja, ja,
ein
ja,
Seven
ja.
of Nine zu sein. Ne? Dass dann noch 8 andere Leute irgendwie dazugehören.
Na und Namen werden auf jeden Fall ein wichtiges Thema, weil sie diskutieren mit Seven, dass ihr Name eigentlich nicht richtig ist, ne? Weil sie nennen sich unter sich mit ihren Menschennamen, wollte ich schon sagen, also bajoranische und so weiter Namen.
Mhm.
Und Seven sagt dann aber, nee, Seven ist mein Name. Ich habe das sozusagen adaptiert und mir wieder zurückgeholt von dem Kollektiv. Ne? Also weil vielleicht liegt das eben daran, wie du gesagt hast, dass Seven halt schon viel jünger assimiliert wurde und es ist halt ein untrennbarer Teil ihrer Persönlichkeit geworden. Also sie ist dann nicht mehr.
Ich fand das Gespräch auch ganz interessant, dass die darüber führen, weil Seven sagt dann sowas wie, es erschien mir nicht richtig, den Namen Annika wieder aufzunehmen, weil sie das irgendwie halt nicht mehr ist und das scheinen die anderen auch zu verstehen. Ne? Also ab da nennen sie sie dann auch Seven.
Ja, na, sie haben halt ihre eigenen Probleme auch. Ne? Also was interessant ist, dass sie ihren Namen gar nicht verwenden können, weil sie nicht wissen, wer sie im Moment sind. Also es scheinbar ist es eigentlich nur ein Gedanke. Und wenn du sagst, dann hey, ich habe jetzt auch ihren Namen vergessen, peinlich, sagen wir der
Marika.
Eine.
Marika.
Ah, danke, ja. Dann, du kannst es gar nicht aussprechen, weil dann sprichst du ja nur einen Teil von dir selbst an. Also oder so, ne?
Ja, und interessant ist auch, dass sie auch sagen, dass das viel, viel schlimmer ist, also jetzt von diesen Stimmen im Kopf her, als im Kollektiv zu sein. Seven bezeichnet das, die Erfahrung im Kollektiv als White Noise. Ne? Also das verschwimmt einfach zu so einem Hintergrundgeräusch, das einen auch nicht besonders stört. Aber wenn das halt nur 3 sind, dann stört das natürlich schon extrem, weil man dann jedes Wort versteht.
Ja, so ähnlich wie halt diese Anti-Tinnitus-Maßnahmen, dass du einfach dein Gehör überflutest, dann eben auch mit White Noise, damit man nicht nur dieses eine Geräusch dann hört. Ja. Und sie sagen auch, wir sind keine Individuen, wir sind nicht Borg, wir sind gar nichts. Ich fand das auf jeden Fall insgesamt eine ziemlich schöne Diskussion, weil es hat halt auch irgendwas von so Identity Politics. Ne? Also was bin ich, was ist mein Name? Bin ich einzeln, bin ich ein Teil des Kollektivs? Der Schlüssel aber, wie sie zu dem geworden sind, was sie sind, liegt wohl in dieser Absturz-Szene, nenne ich das mal, verborgen. Und zwar verborgen, weil sie sich nicht mehr erinnern können. Also etwas hat ein Teil ihrer Erinnerung gelöscht. Und das versuchen sie jetzt eigentlich herauszufinden mit diesem ganzen Seven-Hacken, ne?
Genau, weil das Letzte, woran sich alle zusammen erinnern können, ist das Lagerfeuer. Das ist auch das Letzte, woran sich Seven erinnert. Sie wissen aber nicht mehr, also sie wissen dann nur noch plumps, dann sind sie wieder im Borg-Schiff aufgewacht und waren wieder im Kollektiv, mit dem Kollektiv verbunden. Aber was dazwischen ist, wissen sie nicht mehr und vor allem halt nicht, woher diese Verlinkung zwischen den 3 Leuten jetzt speziell kam. Und hat mir dann auch gut gefallen, dass Seven mit mehreren Leuten spricht, um zu überlegen, was das sein könnte und was man jetzt am besten macht. Also sie spricht mit Janeway, die dann ihr hilft zu überlegen, dass das ja irgendeine Motivation der Borg dahinter stecken muss. Was könnten die davon gehabt haben, jetzt diese 3 Leute zu verlinken und so weiter. Und Seven fällt dann auch eine Lösung ein, nämlich sich in dieses kleine Kollektivchen mit einzuklinken, weil das helfen könnte, also wenn jeder so ein paar Erinnerungsteile noch hat, das irgendwie wieder hervorzubringen. Sich jetzt also wirklich zu dem, ich glaube, Janeway bezeichnet das hier dann tatsächlich als Borg-Quartett, ne, die Triade zum Quartett zu machen. Und es ist aber natürlich gefährlich. Ne? Es ist riskant, denn es könnte sein, man weiß nicht, was dann genau passiert, es könnte auch sein, dass Seven dann mit denen für immer verbunden bleibt, was natürlich dann noch schlimmer wäre.
Ja, wäre aber ein interessanter Schritt in Staffel 6 von Voyager.
Auf jeden Fall. Mutiger Schritt, ja. Genau, und dann, also sie spricht mit Janeway und dann auch mit Naomi, was natürlich auch wieder sehr nett ist, und sie sprechen über
Familie,
den Familienbegriff. Auch Janeway erwähnt den schon, ne, und fragt so, ja, denkst du denn von diesen Leuten als deine Familie? Mhm. Ne? Und Naomi Seven fragt Naomi, ob Naomi sie eigentlich für ein Familienmitglied hält. Und Naomi sagt so, keine Ahnung, ja, eigentlich schon, das ist okay. Seven erwidert das dann auch. Und das bringt sie dann irgendwie dazu, dieses Risiko auf sich zu nehmen, weil sie feststellt, ja, irgendwo so eine Art Verpflichtung oder so fühlt sie diesen Leuten gegenüber schon.
Ja. Ja, das Ganze geht natürlich ein bisschen schief. Also sie finden tatsächlich ihre Erinnerung wieder. Allerdings beschädigen sich die anderen drei Ex-Borg so sehr, dass sie jetzt vor einer fiesen, fiesen Entscheidung stehen. Nämlich, sie sind eigentlich so nicht mehr überlebensfähig und die zwei Lösungen sind zurück ins Kollektiv gehen und sozusagen für den Rest des Universums das Borg weiterleben. Oder einen Monat ungefähr als Individuum leben und dann aber sterben.
Ja, ganz schön krass. Krass ist auch das, was die fehlende Erinnerung war. Es war nämlich, dass es gar nicht die Borg waren, die diesen Link hergestellt haben, sondern es war Seven, die irgendwie komplett überfordert war mit der Situation und wollte, dass alle wieder in Reih und Glied sich begeben. Und sie hat dann jedem von ihnen so extra Nanosonden gespritzt. Also genau, sie wollte dann so ein dieses kleine LAN-Kollektiv machen, ne? Und das ist dann hinterher geblieben und sie konnten sich nie wieder daraus lösen und empfanden das anscheinend so schlimm, sogar innerhalb des Borg-Kollektivs, ne, war das so belastend, dass sie verbunden geblieben sind, dass sie sich entschlossen haben, zusammen zu flüchten und das auch geschafft haben, erstaunlicherweise, ne? Uff, ja, und jetzt steht also Seven. Beziehungsweise als sie das dann rausfinden, werden alle einfach super, super sauer, drehen so durch. Ich glaube, das hat die dann auch so beschädigt im Prinzip. Also diese Erkenntnis.
Ja. Ja, was dann schön ist, ist, dass Seven eben noch mehr Gespräche über ihre Situation mit unterschiedlichen Leuten führt. Also wir haben hier einerseits mit Chakotay. Und man merkt, wie persönlich das Gespräch ist, daran, wie Chakotay sitzt. Nämlich super lässig, also fast schon Riker-mäßig. Und natürlich, Chakotay sieht sofort, ne, du hast es gemacht, weil du halt Angst damals hattest, ne? Und also Seven macht sich Vorwürfe und so weiter. Aber eigentlich ist es relativ leicht lösbar, also für uns jedenfalls, weil sie war ja nicht sie selbst, sie war ein Teil des Kollektivs. Ich fand es interessant, dass sie dann auch in dem Moment gesagt hatte, ich existiere gar nicht. Also als ihr Team gemeutert hat, weil die anderen haben natürlich ihre Individualität immer mehr zurückbekommen und haben sich als existierende Individuen wahrgenommen und Seven aber nicht und hat dann aus Angst gehandelt und dann alle zwangskollektiviert, könnte man sagen.
Ja. Ich glaube, was Chakotay hier auch noch dazu sagt, ist, dass es sein könnte, dass diese Angst auch daherkam, weil sie schon auch, weil bei ihr schon auch die Persönlichkeit vor der Assimilierung durchgekommen ist, aber bei ihr war das halt die Persönlichkeit eines kleinen Kindes, ne, das einfach jetzt in der Situation dann überfordert war, nicht wusste, was es machen soll. Genau, und Chakotay bringt dann jetzt auch schon die Catchphrase dieser Folge, ne? Also Überlebensinstinkt, Survival Instinct hieß es ja, und es geht jetzt um die Frage, sie muss jetzt für ihre Familie sozusagen entscheiden, sollen sie möglichst lange überleben, ne? Oder sollen sie kurz, aber dafür saftig leben als freie Individuen? Ja. Zum ersten Mal im Leben, ne? Weil die haben, also zum ersten Mal seit ihrer Assimilation, denn bis auf diese 5 Minuten da am Lagerfeuer, bevor Seven sie zwangskollektiviert hat. Ja.
Und sie entscheidet sich eigentlich eben für die Individualität und hat aber nochmal eine interessante Diskussion mit dem Doktor darüber, weil er fordert sie sozusagen heraus, für wen machst du das eigentlich? Machst du nur, um das deine Schuldgefühle zu besänftigen, oder handelst du wirklich sozusagen altruistisch für diese Leute? Und ich sage dann, meine Schuld ist irrelevant, ne? Schön dieses Borg-Dings hier umgebogen. Und so komisch diese Dr. Seven-Interaktion in den letzten Folgen waren, hier ist es eigentlich, das ist genau dieser Kern, der hier so gut ist. Sie vergleichen nämlich, eigentlich solltest du das genau wissen, wieso ich das mache. Du bist ja auch eigentlich so eine Art Drohne, und damit trifft sie eigentlich ziemlich gut ins Schwarze, finde ich. Dir wurde auch so die Gelegenheit gegönnt, deine Individualität zu erforschen, deine Programmierung zu erweitern. Du hast jetzt plötzlich Beweglichkeit durch den mobilen Emitter, eigene Gedanken. Ne? Und das klingt schon so, wie wenn man aufzählt, so, da sind die Aspekte des Lebens oder des freien Willens vielleicht, besser gesagt. Ne? Und sie sagt dann, ja, du würdest doch bestimmt das Gleiche machen. Und nur du und ich können das verstehen. Das fand ich ziemlich gut.
Ja, und das wirkt auch, ne? Der Doktor sagt dann, ja, du hast total recht.
Und sie fasst das zusammen noch mit, Überleben ist ineffizient. Also so eine zweite Verkehrung.
Nee, insufficient ist nicht genug.
Oh, stimmt, verdammt, ich habe mich vertippt. Das war ein fataler Vertipper.
Ziemlich fatal, ja.
Ja. Ja. Und es klappt, sie sind tatsächlich Individuen, freuen sich total über zum ersten Mal seit vielen Jahren Gedanken alleine zu haben. Und ich glaube, wir wissen jetzt, wieso das ein Trio war, weil sie haben jetzt 3 sehr unterschiedliche Wege damit umzugehen, ne, ihre letzten Monate zu genießen. Also es ist wirklich ein Spektrum von unterschiedlichen Dingen, die man machen kann. Ja. Was ich hier auch auf jeden Fall noch gut fand, ist, dass der eine Typ und die Bajoranen sich umarmen, und man, diese Umarmung muss sich echt sehr seltsam angefühlt haben, glaube ich.
Wenn man vorher eine Person war, ne? Uff. Ja. Genau, also einer will dann, was wollen die anderen beiden Typen machen? Also die Frau möchte eigentlich auf der Voyager bleiben, ne?
Finde ich
solange
ganz cool,
sie halt noch hat. Ja,
der eine will ganz alleine sein und malen oder sowas.
Kann ich auch verstehen.
In der Natur sein auf jeden Fall. Und der dritte Typ dachte sich so, wir sind hier auf einer Partystation des Quadranten. Und er sagt dann, wubbalubbadabdab.
Ja, und die Bajoranerin sagt dann noch zu Seven, also das sind die Schlussworte, ne? Also ich kann dir nicht verzeihen, was du uns angetan hast, aber ich kann verstehen, warum du das gemacht hast.
Ja. Ja, sehr traurig.
Halbe Versöhnung, ja. Und was ich in der Szene besonders toll fand, dass die so leise war, ne? Also natürlich, das soll dann widerspiegeln, dass die jetzt endlich Stille in ihrem Kopf haben, aber ich fand das toll gemacht, weil es wirklich auch keine Hintergrundmusik in der Szene gab, und man hört so diese Schiffsgeräusche, also dieses Brummen und so weiter, was da so zu hören ist. Und das weiß ich nicht, ob es mir halt nur hier aufgefallen ist, aber ich glaube, wir haben selten Szenen komplett ohne Musik untermalung ohne Dialog.
Aber es ist trotzdem eine gute Beobachtung. Also ich finde das gut. Epilog.
Ah, Moment, das war ja noch gar nicht
die
Schlussworte.
Epilog gibt's auch noch. Ja. Also es waren die Schlussworte dieses Triaden-Kollektivs, aber wir haben noch eine Szene mit Naomi. Und sie gönnen sich jetzt so ein bisschen Familienzeit, könnte man sagen. Ja. Fand ich sehr gut. Weil das ist, was wir so ein bisschen vermisst haben vielleicht in letzter Zeit, so dieses Voyager-Familiengefühl. Ne? Vor allem, weil man sich halt in dieser komischen Situation und in der Zukunft sowieso und mit so Leuten wie Seven und dem Doktor ja eh alternative Familien suchen muss. Jetzt alternativ ist natürlich schon hier längst abgenutzt in unserem Feld, aber trotzdem, ne?
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch, was mir am besten an der Folge gefällt, dass auf mehreren Ebenen irgendwie so der Familienbegriff eine Rolle spielt und interessant diskutiert wird. Also zum einen eben wie Sevens Verhältnis zu diesen anderen Leuten in der Unimatrix ist und das ist was auch schon hin und wieder aufgegriffen wurde und wo es mir immer wieder gut gefallen hat, wenn das so ein bisschen ja, respektiert wird auf eine Art, dass Seven eben ja, eine sehr schwierige und komplizierte Beziehung zu den Borg hat, ne, weil sie da halt so viel Zeit verbracht hat und das sie sehr geprägt hat und dass sie jetzt nicht so einfach sagen kann, das lasse ich jetzt alles sofort hinter mir und es ist halt jetzt irgendwie so ein großer Teil von ihr und hier hat sie jetzt irgendwie erstmals auch die Gelegenheit, das noch auf eine positivere Weise auszuleben, ne? Weil sie jetzt endlich mal drei Borg hat, die halt nett sind und die auch keine Mörder mehr sind und so. Und mit denen sie hier ja wirklich eben so eine kleine Familie hat.
Vor allem, es sind halt auch normale Leute, ne? Also diesen einen Juan, wie ich ihn nenne, das war mehr so ein Dr. Manhattan-Problem. Also was ist, wenn du plötzlich ein allmächtiges Wesen hast, ne? Und das geht halt über diese Familienaspekte hinaus. Das finde ich ganz gut. Es erinnert mich auch ein bisschen wie ist das, wenn du eine schlimme Kindheit hattest, ne? Du kannst dich halt auch nicht ganz davon trennen, sondern es wird halt immer ein Teil von dir bleiben und du musst halt dich ein Leben lang fast damit auseinandersetzen, ne? Und das wird auch bei Seven halt eben nie der das Ding sein, dass sie das völlig abschütteln kann, glaube ich. Vielleicht in Picard, ich weiß es ja nicht.
Ich verrate dir nichts.
Aber apropos mit Namen und sowas, wir haben gerade auf Netflix den Trixie Mattel-Film geschaut, also die eine Drag Queen aus RuPaul's Drag Race. Und sie hat den Namen Trixie übernommen und wie sagt man, reappropriated, weil das der sozusagen der Schimpfname von ihrem Vater war, den er benutzt hat, wenn er halt zu feminin agiert hat. Na, und sie hat den Namen genommen und dann halt zu einer Kunstfigur verarbeitet und zu einem Alter Ego. Und so ein bisschen ist das hier mit Seven vielleicht auch, ne? Du kriegst es nicht weg, also vielleicht das Beste daraus machen.
Ja, genau. Und auf der zweiten Seite haben wir dann eben Seven und Naomi, die innerhalb der Voyager eben auch eine kleine Familie bilden. Und das ist sowieso eine coole Familie. Ne? Das ist halt Samantha Wildman, Naomi Wildman, Neelix und Seven sozusagen. Ne? Und alle anderen sind auch noch so Onkel und Tanten dazu. Also das gefällt mir.
Ja, Voyager ist halt so ein Dorfding, ne? Also mehr so eine wirklich winzige Gemeinschaft, wo dann halt alle untereinander mehr miteinander zu tun haben könnten oder wir sehen es nicht oder sowas. Und dann halt eben Sevens komische Familie plus mit without benefits zum Glück mit dem Doktor, weil sie halt was sehr Seltsames verbindet als die zwei Metawesen der Voyager.
Ja. Aber hier kriegen die mal wieder die Kurve, ne, hin zu richtig guten, interessanten Gesprächen. Also dieser Dialog fand ich auch 1A,
Highlight,
den die hier haben.
Eigentlich haben wir so ein typisches Moral-Drama-Dilemma aus Star Trek, ne? Und es ist um Science-Fiction-mäßige Konzepte von Persönlichkeit erweitert und Familie eben. Und so die Grundmotivation ist dann hier halt Angst vor Alleinsein, Verantwortung und Gehorsam, Gesellschaft, Kollektiv. Aber ich fand das sehr schön miteinander zusammen vernetzt. Also ich will damit sagen, das Grunddilemma ist jetzt nicht wahnsinnig schwierig oder kompliziert oder sowas, aber es ist für mich war das eine sehr interessante Folge und gut zu schauen. Gut erzählt, alles einigermaßen flüssig, ein bisschen Spannung am Anfang, aber am Ende eigentlich geht es nur um, wir müssen miteinander reden und mit dieser Situation klarkommen. Es ist auch noch traurig und Familie und sowas.
Genau. Noch ein paar kleine Sachen, die mir gut gefallen haben, war eben diese Lebhaftigkeit. Ne? Also so der ganze Delta-Quadrant kommt irgendwie auf diesem Außenposten zusammen. Also da waren, glaube ich, diese Saurier wieder aus unserer Distant Origin-Folge und halt so ein paar Spezies, die man vorher hier und da mal gesehen hatte. Und dann dieser ganze Kram, diese Krempel, den die da haben. Das ist so schön, aber man merkt halt, ja, da leben wirklich Leute in diesen Delta-Quadranten. Nicht nur Kazon und ein, zwei Melon, sondern da ist richtig, richtig was los. Bitte mehr davon. Und auch auf der Voyager, ne, irgendwie diesmal waren auch endlich wieder mal alle Charaktere so richtig beteiligt und zwar auf eine sinnvolle Weise.
Richtig, ja.
Auch wenn Seven jetzt mal wieder im Mittelpunkt der Folge steht, aber trotzdem, also wir haben dieses Gespräch mit Chakotay, fand ich auch nicht schlecht, mit dem Dr. Janeway spielt eine wichtige Rolle, Naomi und so weiter. Wir haben noch rausgelassen eine Szene, in der sogar Harry und Tom noch ins Spiel kommen.
Eine typische Harry und Tom Geschichte.
Da erfahren wir nämlich, was ist mit diesen Klappstühlen auf sich? Ich glaube, es waren Sportgeräte im Endeffekt. Und Harry und Tom wurden auf dem Außenposten, wo sie sich zuallererst in eine Bar begeben haben, herausgefordert von irgendwelchen Typen zu einem Duell in diesem Sport, dass die nicht wussten, wie das funktioniert. Und dann ist es zu einer Prügelei eskaliert und sie stehen dann mit blauem Auge vor Captain Janeway und müssen erklären, wie das passieren könnte.
Ja, es war auch eine typische Comedy-Szene, weil sie erzählen das und sie fangen an zu erzählen, so, ja, du musst dir das vorstellen, das sieht aus wie so ein Klappstuhl, aber es hat halt auch Hände. Und Janeway sagt dann so, ja, eins von denen hier, ha? Und
ja, genau das.
Was?
Ja, sehr, sehr
wie
schön.
Wie fandst du denn, dass sie dann gesagt hat, so, dass sie ein bisschen stolz drauf ist, dass sie den anderen auch eins mitgegeben haben? Ich fand das ein bisschen fragwürdig. Also so dieses Boys will be Boys Ding.
Vielleicht waren die anderen ja keine Boys, stelle ich mir vor. Noch schlimmer.
Nee, aber wegen Tom und Harry, so meine Boys hier, die müssen die Voyager mit Fäusten sozusagen die Ehre der Voyager vertreten.
Ja. Die haben halt gedacht, sie brauchen ein bisschen Slapstick noch in der Folge.
Literally Slapstick.
Ja, Slapstick.
Slapsticks.
Ja. Slapstick, so heißt der Sport, den sie gespielt haben. Also apropos schnell eskalieren, ne, wie diese Prügelei.
Ja. Gute Überleitung.
Wie fandest du, dass die Borg, na, sobald sie halt vom Kollektiv getrennt sind, innerhalb von ein, zwei Tagen oder keine Ahnung was, so schnell wieder zu sich finden und Ausbruchspläne dann zusammen schmieden und so, ne, müsste das dann nicht öfter passieren.
Ja, ich weiß.
Aber es ist halt, ich stelle mir vor, das ist jetzt halt komprimiert, ne, für uns in dieser Folge und vielleicht waren die da monatelang, wer weiß.
Ja, da war eine komische Theta-Strahlung auf diesem Planeten, die alles durcheinander gebracht hat. Ja. Ja, man könnte da natürlich sagen, so, diese Borg-Technik ist sehr anfällig für Ausfälle, aber ja.
Aber vielleicht ist es den Borg halt auch egal, ne? Also ich glaube, für die Borg wäre das eigentlich kein so großes Problem.
Ja.
Es wäre nur halt merkwürdig, dass wir das noch nicht öfter gesehen haben, sozusagen Leute, die Borg, so Aussteiger, Borg-Aussteiger.
Vielleicht eine kleine Beobachtung, die das stützt. Mir ist aufgefallen, dass die so schnell wie die eben halt ihr Kollektiv abschütteln, auch plötzlich sehr viel agiler sind und normal gehen können. Ne? Und es wirkt so, als ob die halt alle zentral ferngesteuert werden, wie Marionetten. Und dass das dem Kollektiv auch gar nicht wichtig ist, ob die da halt so komisch rumstarksen wie halt eine Frankensteins im Prinzip. Na, und das würde da halt dazu, das dazu passen, dass die wirklich halt expendable sind. Und das sind halt Drohnen. Scheiß drauf, funktioniert halt.
Ja.
Sobald es irgendwie läuft, muss man da jetzt nicht optimieren.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das mit den Borg vereinbaren kann, dass sie nicht optimieren wollen.
Genau,
ich glaube, die
das
sind
ist
schon
das
so ein bisschen obsessiv. die würden sich auch ein Skript schreiben, was irgendwie eine Woche zu schreiben dauert und einem dann eine Sekunde Arbeit erspart oder so.
Ja, das stimmt schon. Aber es könnte schon passen, weil die halt ihren Fokus auf sehr bestimmte Bereiche so legen. Und dann halt so, ach komm, komm, schreib das Skript, scheißegal, musst du nicht formatieren.
Ja. Nee, ich glaube, das ist auch irgendwie die falsche Analogie, denke ich jetzt doch. Ich glaube, die sind eher so, die schaffen so Rahmenbedingungen, so dass sich die Dinge von selbst optimieren können. Ne?
Genau,
also
ja.
Was nicht funktioniert, fällt halt raus. Jemand, der vom Kollektiv getrennt wurde, weg damit, hat nicht funktioniert. Und das, was übrig bleibt, ist fast wie so eine so eine Selektion, die von selber stattfindet, dass so das Effizienteste dann übrig bleibt. Das kann man sich halt leisten, wenn man Billionen von Mitarbeitern sozusagen hat.
Ja, da öffnen sich halt auch komische Parallelen auf Fabrikarbeiterinnen, die dann halt auch egal sind.
Ja.
Ja. Fazitzeit?
Ja.
Sehr gut.
Ich fand's gut. Oh. Ja, also ich muss sagen,
Konsens herstellen. Apropos Konsens herstellen, noch ganz klein, Mini-Gripe sozusagen, Logik hier. Also diese Leute sind in dieser Triade gefangen, können ihre Gedanken nicht trennen, agieren wie eine Person, können sich nicht mal mit Namen melden. Ne? Trotzdem müssen sie einen Konsens herstellen, also abhaken. Das war nicht so ein komisches Ding. Aber ist es schon auflösbar, ist es mir nur aufgefallen.
Hm. Ja. Ja, stimmt schon. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Automatismus, der ihnen übrig geblieben ist.
Ja.
Ne? Gerade weil es die parallele Szene auch gab, als sie noch Drohnen waren und das dann immer so abgecheckt haben. Vielleicht ist das einfach wie so eine Programmierung, die übrig geblieben ist, auch wenn sie jetzt keinen Sinn mehr macht, so richtig.
Ja, wie ein Blinddarm. Gut.
Sehr gut.
Ja.
Ich glaube, wir sind keine gute Unimatrix.
Ja. Sehr gut. Okay.
Sehr gut bis gut.
Sehr gut bis gut.
Jetzt haben wir es. Also ein guter Einstieg in die sechste Staffel, finde ich.
Ja.
Ich bin gespannt.
Bis später.
Bis später.